Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ein herzliches Willkommen hier zum Profcast. Ja, mein Name ist Gerald Lemke, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Professor für digitale Medien und Medienmanagement an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg in Mannheim und begleite und leite dort das duale Studium unserer Studierenden gemeinsam mit den Partnerunternehmen. Und da ist natürlich das Thema, welche Rolle spielen neue digitale Technologien auch für die jungen Menschen, eine große Rolle. Das Thema Integration von künstlicher Intelligenz ist seit mehr als zwei Jahren ein Dauerthema bei uns. Insgesamt in der gesamten Hochschule, aber natürlich in der gesamten Bildungslandschaft. Denn wir haben natürlich einen großen Gap. Ne? Wir wissen ja nicht ganz genau, wie die Berufsbilder in Zukunft aussehen müssen. Und wenn wir mit den Unternehmen und wenn ich gerade persönlich auch mit den vielen Unternehmen spreche, die ich betreue, dann wissen das die Unternehmen auch nicht ganz so. Man sieht dann irgendwie nur so ein bisschen den Gadget-Charakter von neuen digitalen Medien, die dann hier und da vielleicht mal so ein bisschen Aha-Effekte erzeugen können oder vielleicht mal so ein bisschen Mini-Automatisierung wie Texterstellung erzeugen können. Aber da ist natürlich viel, viel mehr dahinter. Und darum geht es in dieser Folge hier. Es geht darum, Karriere 2.0 im weitesten Sinne. Was sind so mögliche neue Jobs, die durch die neuen digitalen Medien, insbesondere im Schwerpunkt der künstlichen Intelligenz, geschaffen werden? Ja, also wir beschäftigen uns oder ich beschäftige mich dann jetzt hier in der Kürze mit der Zukunft der Arbeitswelt und ich versuche, diese Folge wirklich kurz zu halten, also nicht irgendwie auf eine Stunde zu gehen, sondern so die Hard Facts aus der ganzen Wissenschaftscommunity zusammenzufassen in meinen Worten halt, in den nicht wissenschaftlichen Worten für diesen Kanal hier und damit du denn hier so ein bisschen was rausnimmst, was für dich eine Orientierung geben könnte, wo du dich als Person, als Einzelperson oder vielleicht als junge oder ältere Führungskraft vielleicht sogar dann in einem Unternehmen mit deinen Teams beschäftigen könntest. Hör einfach zu und es gibt auch keinen Gast oder ähnliches, sondern ich erzähle jetzt einfach von dem, was jetzt so aus meinem Forschungsumfeld und aus der Praxisberatung dann so angefallen ist und was natürlich auch meine persönliche Meinung dazu ist. Ja, also, aber es gibt natürlich einige Studien, auf die ich mich hier beziehe. Das sind insbesondere die Studien von McKinsey, erstens, zweitens vom PwC, also PricewaterhouseCoopers, und drittens vom World Economic Forum. Das sind drei Studien, die ich auch schon auf meiner Internetseite ausgewertet habe, gerald-lemke.de. Da gibt es einen Wissensbereich, da schreibe ich meine Blogartikel kostenfrei, wo ich sowas dann auch auswerte. Und die sind aber schon in der Lage, hier für die Kompetenzen der Zukunft ein sehr differenziertes Bild zu formulieren, wenn man sie dann gelesen hat und wenn man sie dann auch ausgewertet hat. Ja, also es geht eigentlich darum, wir haben ja in der Medienlandschaft immer diesen Teufel mit seinem Dreizack, der sagt, künstliche Intelligenz und überhaupt das ganze digitale Thema wird ja unzählige Jobs vernichten. Der Meinung bin ich nicht. Auch die Studien sind nicht dieser Meinung. Es wird einen Jobwandel statt einen Jobverlust geben. Also so dieses erste große Segment ist eigentlich nicht der Jobverlust, sondern eigentlich, wie wandeln sich die Jobs dann in Zukunft? McKinsey rechnet nämlich da ganz harte Fakten vor. Die rechnen bis 2030 mit einem Produktivitätsschub von um die 3% in den Unternehmen weltweit. Das klingt erstmal natürlich für einen Manager und für einen CEO oder Inhaber natürlich großartig. Aber gleichzeitig könnten konjunktiv rund 30% unserer heutigen Arbeitsstunden auch von KI übernommen werden. Haha, der Teufel winkt mit seinem Dreizack wieder und sagt, siehst du, habe ich ja doch recht gehabt, der Lemke lügt da. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Das bedeutet nicht, dass 30% aller Jobs verschwinden, sondern dass sich 30% der Aufgaben verändern. Das ist ein Unterschied. Das heißt, bis 2030 könnten allein in Deutschland rund 3 Millionen Menschen in neue Rollen hineinwachsen oder und sich beruflich entwickeln oder gegebenenfalls auch wechseln. Und das ist ja eine tolle Perspektive, Mensch. Also nicht, dass irgendwie mein Job, den ich jetzt seit 30, 40, 50 Jahren gemacht habe, komplett ersatzlos wegfällt, weil das eine Maschine macht, sondern nein, es gibt Entwicklungspotenziale für jeden Einzelnen. Und damit ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft gesagt, wir verlieren nicht Jobs, sondern Jobs verlieren lediglich ihre alte Form. Und das bringt Entwicklungsbedarf und Potenzial für Unternehmen und für jeden Einzelnen mit. Und dieser Wandel bringt enorme Chancen, denn die PwC-Studie zeigt ganz deutlich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit KI-Kompetenzen, dazu später mehr, bis zu 56% mehr verdienen können. Also wer sich auf dem Thema der neuen digitalen Medien und der neuen digitalen Technologien heute schon fit macht, wird in Zukunft mehr Kohle verdienen. Das sagt PwC. Und das sagen auch andere Personalberatungen mit oder ohne diesen Zahlen. Das ist also ein ganz, ganz klarer Trend, der in Zukunft dort gerichtet ist. Wir reden, PwC spricht jetzt hier von 5 bis 10 Jahren, ich rechne sogar noch weiter, von 10 bis 20 Jahren. Da ist also mehr Kohle im Gehalt und in den Bezügen drin, die hier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen können. Das betrifft übrigens nicht nur die IT, weil ja viele sagen, naja, das ist der ganze Digitalsektor, so diese ganzen komischen Datenanalysten und wie die alle heißen. Ja, auch die betrifft es insbesondere, die machen am meisten Kohle, die profitieren am meisten davon, aber selbst zum Beispiel in der Landwirtschaft ist die Nachfrage nach KI-gestützten Tätigkeiten allein in den letzten Jahren um mehr als 200% gestiegen. Das heißt also, nicht nur die IT-Branche als originäre KI-Branche, sondern auch andere traditionelle Branchen wie an die erwähnte Landwirtschaft profitiert davon. Das Handwerk ist so am Ende dieses Zügels. Da ist noch relativ wenig los. Da können wir nicht von 200% reden. Aber auch da entwickelt sich in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall deutlich etwas, in dem diese Technologien eine Rolle spielen zur Erbringung der händischen Dienstleistung im Handwerk. Das heißt also, die KI-Revolution tatsächlich betrifft eben nicht nur eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Arbeitsfeld, sondern es betrifft uns alle. Das führt mich dann zu einer zweiten Säule dieser Folge hier, nämlich, wie sieht das denn eigentlich jetzt aus mit diesen neuen Superkräften auf dem Arbeitsmarkt? Also das führt mich eigentlich zu den neuen Berufen, die gerade so anstehen und die sich gerade abzeichnen. Und ich warne davor vor Menschen, die dann in den Vorträgen dann kommunizieren, dass sie nun ganz genau wüssten, welche Berufe das in Zukunft sein werden. Das ist Nonsens, das weiß kein Mensch. Deswegen werde ich auch nicht auf die konkreten Berufe eingehen, und zwar in dem Verständnis unserer deutschen Industrie- und Handelskammer, die ja verantwortlich ist für die Ausbildungsberufe, also für die ein- bis dreijährigen Ausbildungsberufe oder auch die IHKs in den jeweiligen Regionen, die dann Berufsbilder zeichnen und formulieren und dafür dann Rahmen, Lehrpläne, Ausbildungspläne gestalten. Da müssen wir uns ein wenig, wenn nicht sogar gänzlich, von verabschieden. Denn es geht nicht so sehr um die inhaltliche Ausgestaltung, was muss ich an Fachkompetenz für eine bestimmte Arbeits- und Aufgabenverrichtung wissen, sondern es geht eigentlich um die Rollen. Um die Rollen, in denen Menschen ihre Fähigkeiten einbringen, die Maschinen nicht ersetzen können. Nochmal, es geht um Fähigkeiten in den Berufsbildern, die Maschinen nicht ersetzen können. Ja? Also, es geht beispielsweise, da habe ich mal 4 Beispiele mitgebracht jetzt hier, es geht um, ich nenne es jetzt mal, um die KI Compliance and Governance Spezialisten. Da geht es darum, sicherzustellen, dass die in den Unternehmen in den nächsten Jahren selbstverständlich vorhandenen KI-Systeme regelkonform und fair für alle beteiligten Stakeholder funktionieren, damit da kein Unfug passiert. Also ganz konkret mit dem neuen EUIA-Act, darüber, den ich regelmäßig im LinkedIn, meinem LinkedIn-Profil poste und durchaus auch Kontroversen auslöse, was ich im Übrigen auch mag. Also in diesem neuen EUAI-Act wird das sogar in einer besonderen Schlüsselfunktion in Unternehmen verlangt. Das heißt also, es wird sich in den Unternehmen vermutlich schätze ich in den Großunternehmen eher auf Betriebsratsseite, aber in den mittelständischen Unternehmen zumindest auch auf Geschäftsführungsebene, also im mindestens C-Level-Bereich durchgehend durch die Wirtschaft dieses Thema fokussieren. Wir brauchen da Leute, die einfach Ahnung haben, wie man gesetzliche Rahmenvorgaben und bestimmte Regelungen in Unternehmen einsetzen kann, um eben die Chancen zu nutzen. Ja? Wir sind ja aktuell noch in einem Stand, wo wir nicht die Chancen nutzen, sondern eher die Risiken im deutschsprachigen Bereich diskutieren. Das grenzt uns natürlich auch im Positiven durchaus von anderen Regionen wie der asiatische Raum oder der nordamerikanische Raum deutlich, deutlich ab. Ich sage auch, okay, das ist nicht nur positiv, das ist natürlich auch negativ. Und negativ wird es ja immer dann, wenn wir über Regulierungen sprechen, die dann vermeiden, dass wir eigentlich die Chancen auch sehen und diese Chancen nicht nutzen. Also, die Compliance- und Governance-Spezialisten, das wird sicherlich eine Berufsrolle in Zukunft sein, die Unternehmen eine Rolle spielen. Der zweite, der auch sehr nah bei der ersten ist, der zweite Rolle ist der KI-Ethik-Spezialist. Ich weiß es noch, ich bin ja hin und wieder im Silicon Valley, dort an der Berkeley und an der Stanford University, spreche dort ja mit den Lehrenden, mit den Professoren dort. Und die erzählen mir jedes Mal, naja, wo kommst du her? Auch aus Deutschland und so weiter. Naja, also ihr seid ja eigentlich eher so die Ethik-Spezialisten, aber die große weite Welt, die werden wir hier in unseren Laboren an den Hochschulen im Silicon Valley treiben. Hier sind die Monopolisten, hier ist das Geld und wir entwickeln die Technologie. Und ihr dürft dann, wenn die Technologie da ist, euch das angucken und dann ethische Handbücher dafür schreiben. Ein Originalzitat von einem Kollegen von der Stanford University. Also insofern müssen wir uns in Deutschland vielleicht in der Tat eher mit den ethischen Fragestellungen beschäftigen und das braucht natürlich eine bestimmte Rolle, denn diese Rolle beschäftigt sich mit der zentralen Frage, trifft ein Algorithmus faire Entscheidungen? Ja, das ist gar nicht so einfach und ich meine, nichts wird in Deutschland so gerne diskutiert in den Medien und auch in bestimmten Stammtischen, nämlich die Darstellung, dass man eine Prompt-Eingabe in beispielsweise ChatGPT eingegeben hat und dann nur Blödsinn herauskommt, beziehungsweise dann teilweise diskriminierende Aussagen vielleicht sogar getroffen hat. Das sind immer diese Standardbeispiele, die dann durch die sozialen Medien durchgehypt werden. Immer mit der Botschaft, siehste, wusste ich's doch, geht doch nicht, ist doch alles Blödsinn. Also, wichtig ist aber, und das ist mir persönlich auch wichtig, werden die Menschen von den KI-Systemen gleich behandelt? Gibt es also keine, sage ich mal, also grundsätzliche menschliche Gleichheit, so meine ich das nicht, sind aber ethische und auch diverse Unterschiede zwischen den Menschen, spielen die da eine Rolle in der KI? Das soll nicht sein. Ich bin ein großer Fan von Diversität in den Unternehmen, ist völlig egal, Mann, Frau, welche sexuellen Neigung, welche Hautfarbe, welche Religion. Das ist völlig unwichtig meiner Perspektive. Wir haben in Deutschland leider ein Problem, siehe 25+X einer blauen Wählerschaft, haben einige offensichtlich damit massive Probleme. Wir werden nicht umhinkommen, uns dieser Frage irgendwann integrativ ernsthaftig, richtig, richtig ernsthaft zu beschäftigen. In Unternehmen, im Ausland ist das gang und gäbe, da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Selbst im Silicon Valley, einem, sag ich mal, liberalen, auch mit einem konservativen Touch mittlerweile, Land in Kalifornien, selbst im Silicon Valley hast du als Start-upler überhaupt keine Chance, wenn du nicht ein diverses Team präsentieren kannst. Ja, da sind wir in Deutschland ja noch Meilen von entfernt von dieser Kultur. Aber zurück zum Punkt, es geht im Wesentlichen darum, werden Menschen gleich behandelt in einer Welt, in der Trusted AI, also eine vertrauenswürdige KI einen klaren Wettbewerbsvorteil liefert. Hier entsteht noch ein hochspannendes Berufsfeld, mit dem man sich als Ethikspezialist intensiv beschäftigen kann. Das betrifft nicht nur, sage ich mal, die Unternehmenslandschaft, das betrifft auch die Wissenschaft. Hier wird in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges passieren. Aber ich warne auch davor, wer sich damit beschäftigen will, bitte, bitte nicht so in diese negativ-kulturpessimistische Kerbe reinhauen, ja, das ist doch alles schlecht und wir müssen das Internet abschalten und so weiter. Das sind Geschichten, das kann ich einfach nicht mehr hören. In dieser Säule gibt es eine dritte Rolle, nämlich den Brückenbauer. Man nennt sie auch den Prompt Engineer, ein Begriff, der eigentlich seit Anfang von ChatGPT offiziell November 2022 durch die Gazetten gegeistert wird. Der sogenannte Prompt-Engineer, der, wenn ich darauf angesprochen werde, aus den Unternehmen eigentlich dann immer so in dem Verständnis der Unternehmen so definiert wird, wie jemand, der in der Lage ist, einen Text in ein Suchfenster reinzugeben. Ja, wenn es denn so trivial ist, ja, gerne. Aber ein Prompt-Engineer ist eigentlich der Brückenbauer zwischen Mensch-Maschine, weil das kennst du wahrscheinlich selber, ne? Der richtige Input bestimmt ja letztendlich die Qualität des Outputs einer Maschine. Und deswegen sind Prompt-Engineer eben nicht nur Text-Copy-Paster, sondern es sind Expertinnen und Experten dafür, eine Maschine so präzise anzuleiten, dass aus den Daten, die die Maschine auswertet zu deinem Nutzen, tatsächlicher Mehrwert entsteht und eben kein Chaos. Man kann also in der Tat sowohl ethisch als auch compliance-mäßig Maschinen so anweisen, dass sie Menschen nicht unfair behandeln, sondern dass sie in den Outputs das auch völlig unberücksichtigt lassen, also ethische oder kulturelle Unterschiede und so weiter. Also eben keine chaotischen Dinge sich ausdenken, sondern einfach ganz klar Mehrwert für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Arbeitsanweisung entsprechend formulieren. Ja, das wird wichtig sein, ob man ihn nun Prompt-Engineer nennt oder Brückenbauer oder who knows. Wer weiß das schon. Es gibt dann noch eine Rolle, in der, ja, die schon einige für sich entdeckt haben, nämlich die sogenannten KI-Trainer. Den KI-Trainer, der morgens bis abends Seminare macht und den Menschen erzählt, wie toll oder nicht toll oder wie auch immer das so alles ist. Es gibt da eine, ja, aber es ist halt so, ne? Die Freiberufler, die früher Excel- und Word-Schulung gemacht haben, sind jetzt KI-Trainer. Aber die sind nicht ganz unwichtig, weil sie sind die Vermittler einer Transformation. Egal auf welchem Niveau sie nun mal so sind, da gibt es natürlich massivste Unterschiede, aber am Ende geht es darum, Menschen auf die Reise mitzunehmen. Das können in Form von Workshops, von Schulungen, von Learning Journeys sein. Und dieser Beruf kann eine Berufung sein, weil er ist wichtig und so essentiell, damit Unternehmen neue Technologien wie die KI eben nicht nur irgendwie einführen, wie eine Tablette in den Mund eingeführt wird und dann geschluckt wird, sondern auch wirklich dann dabei helfen, dass Mitarbeiter diese Technologie auch wirklich zu nutzen lernen. Das ist gar nicht so einfach, weil theoretisch kann ja jeder drüber reden. Man lässt sich da irgendwie über ChatGPT irgendwas schreiben und dann erzählt man das halt in irgendeinem Seminar. Ja, wenn denn da so die absoluten No-Nerds sitzen, von nichts eine Ahnung haben, dann mag das vielleicht noch irgendwo ein Unterschied zwischen im Wissens- oder Informationsgefälle sein. Aber wir werden natürlich Woche für Woche, Monat für Monat immer fitter werden. Und dann kommt es eben nicht nur darauf an, KI-generiertes Fachwissen einfach zu kommunizieren, sich als Experte zu platzieren, sondern es geht ja im Wesentlichen darum, dafür stehe ich mit meiner Profession, natürlich einen Theorie-Praxis-Transfer hinzukriegen, so wie ich das mit meinem Steinbeiß-Institut ja auch mache, wo wir einfach wissenschaftliche Erkenntnisse herunterbrechen auf eine bestimmte praktische Anwendung. Und ja, by the way, da ist ganz viel Musik drin, mache ich auch noch mal eine extra Folge darüber. Also wir haben so vier Korridore in dieser Säule der möglichen Berufsbilder. Und was bedeutet das jetzt auf einer dritten Säule für deinen persönlichen Karriereweg? Du fragst dich wahrscheinlich, ja, wie komme ich denn jetzt selbst in so eine Rolle hinein? Naja, also es gibt, ich sag mal heruntergebrochen, zwei konkrete Wege. Der erste ist der strukturierte Weg, der zweite Weg ist so eine Eigeninitiative. Strukturierte Weg ist, du kannst über die aktuellen Angebote sowohl der Bundesagentur als auch privater Anbieter natürlich Zertifikate dir aneignen oder erwerben, zum Beispiel über den KI-Spezialisten, der vom TÜV beispielsweise vermittelt wird, welche auch immer. Da kriegst du in kompakten Formaten eben nicht nur so ein bisschen technisches Wissen mit, sondern vor allem auch rechtliche und organisatorische Grundlagen. Diese strukturierten Ausbildungen sind im Wesentlichen so wie Schulcurricula, wo drin steht, am Montag lernst du das, am Dienstag lernst du das, am Mittwoch lernst du das und von jedem immer so ein bisschen, keine Deep Dives, sondern oberflächlich über das Thema fliegen. Dafür kriegst du am Ende ein Zertifikat und dann hast du einen strukturierten Weg. Jo, macht Sinn. Macht absolut Sinn, wenn du, sag ich mal, eher in einem Angestelltenverhältnis, vielleicht auch in einem Angestellten-Denken bist oder wenn du als Führungskraft eine ganze Mannschaft sag ich mal, an das Thema heranführen willst, ist das sicherlich ein sehr probater Weg. Aber du darfst dann nicht erwarten, dass dann Mitarbeiter wiederkommen und sagen, so, jetzt mache ich für unseren individuellen Workflow, für unsere individuellen Anforderungen entwickle ich jetzt ein KI-System. Das kannst du natürlich vergessen. Dafür braucht es den zweiten Weg, nämlich der Weg der Eigeninitiative. Das heißt, hier kann man sich in vorhandene KI-Projekte engagieren. Wenn es im Unternehmen keine gibt, könnte ich eines initiieren, indem ich mir ein beispielsweise einfachen Prozess heraussuche und gucke, wie ich den mit Software schlanker und produktiver gestalten kann. Aber du kannst dich auf jeden Fall in KI-Projekte innerhalb des Unternehmens oder auch außerhalb, beispielsweise bei uns in der, bei mir in der KI-Tool-Party fit machen. Da kannst du dich weiter in Ethikkomitees einbringen, die es mittlerweile auf Bundesebene überall gibt. Du kannst auch aktiv Wissen in deine eigene beruflichen Community einbringen. Du kannst, wenn du einen LinkedIn-Account hast oder einen Insta-Account oder Facebook-Account oder TikTok-Account, who named, kannst du dich natürlich auch einbringen und hier deine Community dann entsprechend befragen und mit ihr interagieren, um dann beispielsweise dich für Projekte fit zu machen. Du kannst dich an Experten anbinden, du kannst Podcasts wie diese hier hören, du kannst auch unseren KI-News-Talk hören, den ich mit dem Christopher gemeinsam mache. Also es gibt unzählige kostenfreie Möglichkeiten. Wenn dich das weiter und mehr interessiert über diese kostenfreien Möglichkeiten, habe ich bei Focus einen Artikel publiziert vor kurzem. Da steht es drin, wie du das machen kannst. Link kommt in die Shownotes unten. Ja, und am Ende kannst du dich sichtbar machen und mitgestalten, denn das sind die wirklichen, echten Karrierebooster. Wenn du das machst, bist du in wenigen Jahren, 1 bis 3 Jahre, bei über 50% mehr Gehalt. Das geht. Kann ich dir jetzt nicht versprechen, nagel mich bitte nicht fest. Wirst du auch sagen, das geht bei uns ja gar nicht, krieg seit 30 Jahren keine Gehaltserhöhung. Mag ja so sein, aber wie gesagt, eine Karriere ist immer eine Journey, ein Prozess im Unternehmen, mit mehreren Unternehmen, in einem anderen Unternehmen und so weiter und so fort. Also da ist diese 50%, wie PwC es ausgerechnet hat, sind da drin. Denn diese Anstrengung lohnt sich eben finanziell. Denn alleine in Deutschland, ein KI-Ethik-Spezialist oder Spezialistin verdient bis zu 90.000 Euro im Jahr. Das ist eine Nummer, 90 Riesen im Jahr. Das ist dann sicherlich ein Bruttogehalt. Je nach Steuerklasse bleiben halt entweder 50 oder 70.000 über. Aber das ist ja auch schon mal eine Nummer. Damit kannst du ja schon mal was gestalten. So ein Prompt-Engineer beispielsweise, die steigen schon mit Mitte 60.000 ungefähr ein. Gibt es keine festen Zahlen, man spricht von 60.000 bis 70.000 Euro ungefähr im Jahr. Und wenn du das drauf hast, dann sind auch weit über 80.000 durchaus machbar. KI-Trainerinnen und Trainer, die sich selbstständig gemacht haben, sind sofort bei 50.000 bis 100.000 im ersten Jahr. Und mit steigender Erfahrung sind dann natürlich auch weit über 100.000 Euro alleine möglich. Also auch im Angestelltenverhältnis, beispielsweise wenn du das über IHKs machst, wir arbeiten beispielsweise intensiv mit der IHK Köln zusammen, da sind dann solche Zahlen auch schon hinreichend validiert. Also abschließend dazu, nach rund 20 Minuten, die Schlussgedanken. Meine persönlichen, die Zukunft der Arbeit bedeutet nicht, der Mensch wird ersetzt. Ganz, ganz wichtig. Sondern mein Großvater sagte immer, jeder ist so seines Glückes Schmied. Ein alter Spruch der alten weißen Männer. Nein, heute ist es so, die Rolle des Menschen wird neu definiert. Und die Frage ist, wird sie für mich definiert oder definiere ich sie selber? Oder trifft man sich in der Mitte? Ich bin ja immer Unternehmen, das Unternehmen gibt mir die Möglichkeit einer Rollendefinition und ich selber finde die Eigeninitiative, diese Rolle für mich zu definieren, dann ist Karrierebooster angesagt. Wenn ich das gar nicht will, naja, dann will ich vielleicht auch alles andere nicht. Dann warte ich vielleicht auf die Rente oder so. Ist ja auch gut. Ja? Soll es ja auch gehen. Aber ich möchte das nochmal mit einem Gedanken von Elena Bikes, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, abschließen, weil er meiner Meinung nach den Kern auch so auf den Punkt trifft. Ne? Also den Kern richtig formuliert. Der sagt nämlich, der Einsatz von KI muss die menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht einschränken. Und das ist so so geil. Dieser Satz ist so geil. Der Einsatz muss die menschliche Entfaltung erweitern und er darf sie nicht einschränken. Und das vom Chef des Deutschen Ethikrats. Wer hätte das gedacht? Werden sich denn in Deutschland, die meinen, alle über Ethik reden zu müssen, über Ethik und Moral, eigentlich immer nur auf der Verbotsschiene sind und sagen irgendwie hier so, man muss ja alles weg, Internet, Strom abschalten, alles weg, ja, irgendwie nur noch Windkrafträder, keine KI mehr und so weiter und so fort. Also irgendwie, ich bin auch für Windkrafträder, by the way. Also ich meine jetzt keine politische Couleur damit, sondern, aber diesen Satz, der bringt das so wahnsinnig auf den Punkt. Und der kann und sollte im Unternehmen die Leitlinie vorgeben, an der wir uns alle orientieren sollten. Und genau darin liegt auch unsere Chance, Karriere wirklich neu zu denken. Neu zu denken, darum geht es, nicht das Alte alt zu denken, sondern auch vielleicht sogar im Extremfall ganz innovativ zu sein und gar nicht mehr in das Alte denken, also Stichwort IHK-Rahmenstudienpläne, bla bla bla, was denn ich Montag um 11 Uhr, sondern wirklich neu zu denken, wo sind eigentlich meine Korridore, in denen ich mich einbringen möchte und kann, und dann ist da richtig Musik drin. Also liebe Leute, gebt Vollgas, habe ich jetzt hier nicht die Handlungsempfehlung Top 1, Top 2, Top 3, was du machen musst, sondern die Orientierungseckpunkte geliefert, in denen du hoffentlich dann den Mindset entwickeln magst, hast oder vielleicht weiterentwickeln wirst, deine eigene Karriere wirklich neu zu denken. Dafür wünsche ich dir unglaublich viel Spaß, unglaublich viel Freude. Und ich kann abschließend vielleicht noch eine kleine Storytelling-Nummer noch liefern. Vor vielen Jahren war ich im Job auch so ein bisschen eingefahren. Das ist ja ganz normal. Wenn man einen Job über etwas längere, ein paar Jahre länger macht, dann hat man was erreicht und ist gut. Und dann versucht man, hat man so die Wahl, ruhe ich mich jetzt auf dem Sofa aus und bewahre meinen Status quo. Ich hätte da alle Möglichkeiten. Aber wir wissen natürlich, das ist so Longevity, wie heißt diese neue, diese Langzeitlebigkeit, Longevity, auf jeden Fall, du weißt, was ich meine, natürlich nicht gut, ne, irgendwie dann mit ab Mitte 40 schon auf dem Sofa rumzulegen und dann nichts mehr zu tun, Status quo zu bewahren, ist auch wirklich gar nicht so meine Nummer. Aber ich habe mich sehr früh dann schon beschäftigt mit dem ganzen KI-Thema oder mit Tool-Thema, also mit Software-Tools, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und daraus sind ja dann verschiedenste Aktivitäten entstanden, wie KI-Buch, KI-Tool-Party und der Podcast und dies und das und unglaublich. Und das war so für mich der persönliche Karriere-Booster. Ne? Ich konnte mich dann für etwas begeistern, was mich wirklich geflasht hat, immer wieder. Es hat mich dann auch frustriert. Ja, zum Flash gehört auch der Frust. Aber der Flash war immer übergewichtiger. Und dann bin ich dieses KI-Thema immer weitergegangen. Ich bin heute, ich werde oft als KI-Experte in Deutschland benannt oder sowas. Das sollen mal andere bewerten, andere sagen das nicht so. Mir ist es alles völlig egal. Aber mir ist aber viel wichtiger, welchen Boost ich dadurch erfahren habe, dass ich selber wieder ein neues Thema, ein neues Betätigungsfeld gefunden habe, indem ich jetzt seit vielen Jahren richtig, richtig fett aktiv bin. Ja, und damit einfach jetzt mittlerweile so einen Expertenstatus gewonnen habe für mich selber in meinen Projekten, dass da richtig was Gutes geht. Und ich bin so froh und so stolz und so happy darüber, dass ich das in meinen Berufsfeldern so weitergeben kann. An der Uni, wo wir mit den Studis echt, also immer mehr KI aufgeladene Projekte starten, wo wir sehen, dass wenn junge Menschen sich da auch erstmal langsam hineinwagen und dann aber auch sehen, boah, da geht ja richtig was, dass man damit wirklich Welt verändern kann, ja, also ich will nicht sagen Welt verändern, aber dass man damit Probleme lösen kann, dass man damit Opportunities und Möglichkeiten erkennt, die einfach wieder richtig, richtig Spaß machen. Also, wie geil ist das? Ich bin seitdem deutlich happier wieder mit meinen Jobs, weil ich einfach wieder ein Thema oder nicht wieder, sondern seit vielen Jahren ein Thema begleite und betreue und erarbeite, das einfach Bock bringt und damit mein persönlicher Karrierebooster ist. In diesem Sinne, viel Erfolg.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.